Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller hat der katholischen Kirche vorgeworfen, an ihrer eigenen Auflösung zu arbeiten. Die Selbstsäkularisierung der Kirche nach dem Modell des liberalen Protestantismus sei nach den Worten des ehemaligen Präfekten der Vatikanischen Glaubenskongregation nicht der erste Schritt ihrer Modernisierung, sondern der letzte vor ihrer Selbstabschaffung. Auch Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan erhebt immer wieder kritisch und mahnend die Stimme. Zuletzt in einer Erklärung der Wahrheiten in Bezug auf einige der häufigsten Irrtümer im Leben der Kirche unserer Zeit. Er hat sie zusammen mit 4 anderen Bischöfen, darunter die Kardinäle Burke und Pujatz, unterzeichnet. Mit ihm sprach ich über die Glaubenskrise im 21. Jahrhundert.
Herzlich willkommen, Weihbischof Athanasius Schneider aus Astana in Kasachstan.
Danke.
Exzellenz, ich habe den Kardinal Müller zitiert mit sehr düsteren Aussichten, die er da hat für die Kirche. Stimmen Sie dem zu? Steht es wirklich so schlecht um unsere Kirche?
Natürlich stimme ich dem zu. Niemand kann leugnen diesen Zustand, den wir heute alle erleben in der Kirche. Und hier geht es nicht um Pessimismus oder um Optimismus, sondern um die Wirklichkeit. Wir müssen die Wirklichkeit anerkennen und wahrnehmen.
Nun reden wir über eine Glaubenskrise, aber was heißt das konkret aus theologischer Sicht? Was ist da falsch gelaufen?
Die Glaubenskrise aus theologischer Sicht äußert sich darin, dass man letztlich Gott aus der Mitte entfernt und die Gültigkeit seines Wortes, seine Offenbarung und der Mensch sich in den Mittelpunkt setzt und er selber bestimmt, was heute wahr ist und was heute gemacht werden soll. Und darin offenbart sich unsere heutige Krise eigentlich, dass man das Wort Gottes, die Offenbarung, die Kirche uns unverändert über 2000 Jahre vermittelt hat, nicht ernst nimmt und eine Art neue Religion entwerfen will.
Es steht vor allem der Vorwurf im Raum, die Kirche passe sich zu sehr der Welt an. Haben Sie ein oder zwei Beispiele dafür?
Als Beispiel heute würde ich zum Beispiel nennen die sogenannte Religion, würde ich sagen, des Klimawandels. Und es ist erstaunlich, wie viele und selbst sehr einflussreiche kirchliche Vertreter diese neue Ideologie des Klimawandels akzeptieren, unkritisch. Und zum Beispiel, das wäre ein Beispiel. Das andere ist die sogenannte Gender-Ideologie, die auch von vielen Vertretern der Kirche, sogar von Kardinälen und Bischöfen, kritiklos akzeptiert wird, gegen die eindeutigen Aussagen der göttlichen Offenbarung, des Naturgesetzes und der menschlichen Vernunft.
Nun hatte aber doch das Zweite Vatikanische Konzil, auf das sich die Kirche immer beruft, genau das auf der Agenda, nämlich irgendwie die Kirche modern zu machen, das Aggiornamento, die Kirche in die Welt hineinzutragen. Ist da etwas falsch verstanden worden?
Ich denke schon. Statt Christus in die Welt hineinzutragen, hat man mehr die Denk- und Handlungsweise einer unchristlichen, modernen Zeit, in der wir eben leben, schon seit den Zeiten des Konzils und noch vorher, hat man deren Werte, die eigentlich keine Werte letztlich sind, in die Kirche, in die Denkweise und die Handlungsweise des kirchlichen Lebens hineingenommen. Es hatte den Eindruck, als ob die katholische Kirche einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der modernen Welt hat. Und sozusagen um Sympathie geworben hat bei einer unchristlichen Welt. Und das bringt natürlich keine Früchte und hat keinen Bestand. Jesus Christus und die Apostel haben nicht um die Sympathie der damaligen Welt geworben.
Aber viele Bischöfe und Pfarrer tun das heute. Sie agieren ja mehr wie Manager und Politiker. Sie nehmen Stellung. Sie sind nicht mehr Lehrer im Glauben, so wie es früher war. Und sie verteidigen, so hat man manchmal das Gefühl, auch die ihnen anvertraute Herde nicht mehr. Glauben Sie, dass das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt hat?
Sicherlich. Heute ist die Welt voll von Managern und Politikern. Und die Menschen merken, dass die Politiker und Manager ihnen keinen endgültigen Halt geben. Der Mensch sucht nach letztlich in seiner Seele nach etwas Wahrem, Beständigem, nach der Ewigkeit. Und das kann ihnen nur die katholische Kirche geben, weil die katholische Kirche die Fülle und die Vollständigkeit der ganzen Offenbarung hat und den Menschen weitergeben soll und sie lehren soll. Nun, wenn jetzt die Priester und Bischöfe sich so denken und sich so benehmen wie Manager und Politiker, dann berauben sie die Menschen dieses Kostbaren, nach dem sich der Mensch sehnt, nämlich nach der gültigen Wahrheit, nach der Beständigkeit, nach der Ewigkeit. Und deswegen merken die Menschen, dass diese Priester und Bischöfe, die sich wie Politiker benehmen, keines Vertrauens mehr würdig sind.
Das ist ja vor allen Dingen ein Phänomen, das wir hier in der Kirche in Deutschland wahrnehmen, Glaubensabfall, worüber wir jetzt sprechen. Und da werden natürlich verschiedene Lösungsansätze diskutiert und einer davon ist der sogenannte synodale Weg. Was meint dieser Begriff überhaupt und was halten Sie davon?
Ja, Synode heißt eigentlich der gemeinsame Weg. Und der synodale Weg, wie die Kirche ihn immer verstanden hat, ist ein Weg in Gemeinschaft, aber in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Das heißt ja katholisch. Wir kennen diese Aussage, was heißt katholisch? Was überall, was immer und was von allen geglaubt wurde, also in allen Jahrhunderten, an allen Orten, seit den Aposteln, das ist katholisch. Und das müsste der synodale Weg sein. Der synodale Weg hatte immer in der Kirche den Sinn und den Zweck, also die Wahrheit zu stärken, die Wahrheit klarer zu machen, die Heiligkeit in der Kirche zu fördern oder Missstände abzustellen. Das ist der eigentliche Sinn einer Synode, eines synodalen Weges. Nun, was man heute in Deutschland unter dem synodalen Weg versteht, und was man schon darüber geschrieben hat, das ist ja das Gegenteil von dem, was die Kirche immer von der Synode erwartet hat, von einer Synode.
Exzellenz, sprechen wir jetzt mal über die Gläubigen. Es sind gerade neue Zahlen veröffentlicht worden. Die Menschen verlassen die Kirche in Scharen. Der Begriff verlassen deutet schon an, dass sie die Kirche mehr als eine Institution auffassen, denn als den mystischen Leib Christi, als die Gemeinschaft der Getauften, ist diese Glaubenskrise auch eine Krise des Glaubenswissens. Wissen die Menschen zu wenig über ihren eigenen Glauben?
Das ist sicherlich, denn letztlich kann man ja aus der Kirche nicht austreten. Man kann aus einer Partei austreten, aus einem Verein. Aber die Kirche ist eben, wie Sie schon sagten, richtig der mystische Leib Christi. Und mit der Taufe wird ja auch auf die Seele das unauslöschliche Merkmal eingeprägt. Und man wird durch die Taufe in den mystischen Leib Christi einverleibt. Nun, wenn jemand vom Glauben abfällt oder so lebt, dass er von der Kirche ausgeschlossen wird, wie zum Beispiel durch die Exkommunikation, dann ist dieser Getaufte sozusagen ein totes Glied am Leib Christi, aber er bleibt noch im Leib Christi, weil er ja jeden Augenblick wieder lebendig werden kann durch eine aufrichtige Reue und Umkehr. Dann wird er wieder lebendig im Leib Christi, dieser Mensch.
Also durch Umkehr vor allen Dingen
ist ja, jederzeit. Und die endgültige Loslösung oder Entfernung dieses Getauften aus dem Leib Christi, aus der Kirche sozusagen, geschieht dann erst beim Gericht, nach dem Tod dieses Menschen, wenn er vor Gottes Gericht steht. Und dort geschieht dann, wenn dieser Mensch unbereut gestorben ist, in der Ablehnung des Willens Gottes und seiner Gebote, dann wird er durch das Gericht Gottes endgültig aus dem Leib Christi entfernt, also exkommuniziert und wird sozusagen von der Kirche dann letztlich ausgeschlossen. Aber in dieser Zeit, wo der Mensch noch lebt, hat er jeden Augenblick die Chance der Umkehr und somit wieder ein vollgültiges Glied der Kirche zu sein.
Die Kirche ist ja ihrem Wesen nach missionarisch. Es gibt ja einen Missionsbefehl Jesu. Und dennoch hat man manchmal das Gefühl, als würde die Kirche heutzutage allein schon den Begriff Mission scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Ist das auch ein Grund für den Niedergang?
Sicherlich. Wie Sie schon sagten, die Mission gehört zum Wesen der Kirche. Und wir kennen alle den Missionsbefehl des Herrn am Ende des Matthäusevangeliums. Und das ist der Hauptauftrag der Kirche bis zum Ende der Zeiten. Geht hin und lehret alle Völker, also alle Völker, nicht nur bestimmte Völker.
Nicht nur
die. Alle. Da gehören auch die Moslems, die Juden, alle, die Buddhisten,
die
alle.
Die Atheisten.
Lehret sie alle, was ich euch gelehrt habe, also die göttliche Offenbarung, die Lehre. Und unterweist sie und lehret sie einzuhalten, was ich euch geboten habe, also die Gebote Gottes, und tauft sie. Das heißt, dass die Menschen zu Kindern Gottes werden, die Gabe der Gotteskindschaft erhalten, das größte Geschenk, was Gott einem Menschen geben kann, durch die Taufe. Und somit in den mystischen Leib Christi eingegliedert werden. Das ist der Hauptauftrag der Kirche bis zum Ende der Zeit. Und das ist Mission. Und Jesus ist eigentlich der erste und eigentliche Missionar, weil Mission heißt vom Lateinischen die Sendung. Missionar übersetzt der Gesendete oder der Gesandte. Und Jesus hat sich selbst als der Gesandte des Vaters immer bezeichnet. Der Vater hat mich gesandt. Also Jesus ist sozusagen der Missionar des Vaters. Und der Heilige Geist ist der Missionar des Vaters und des Sohnes. Er wurde vom Vater und vom Sohn gesandt. Also er ist der Gesandte. Und deswegen hat auch der Herr seinen Jüngern, den 12, den Namen Gesandte, also Missionare, gegeben, in Griechisch Apostel.
Und es heißt ja auch bei Paulus, er sagt, weh mir, wenn ich nicht verkünde. Das ist also sehr drastisch ausgedrückt, wie wichtig die Verkündigung der frohen Botschaft ist. Ich will jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und das geht wieder in diesen Bereich Beziehungen zur Welt. hinein. Die Kirche steht ja in vielen Dialogprozessen und man kann sicherlich auch über viele Dinge auch trefflich streiten, auch innerhalb der Kirche. Aber bei Themen wie Lebensschutz oder auch Schöpfungsglaube, die ja sehr zentral ist, auch da sind diese Positionen sehr schwammig geworden. Man bezieht nicht mehr klar Stellung, zum Beispiel gegen Abtreibung. Wie konnte es dazu kommen?
Ich denke, dass ein wichtiger Grund der ist, dass die Vertreter der Kirche hier nicht genügend Mut haben, für die Wahrheit, für den Schutz des Lebens, für die Wahrheit der Ehe und Familie einzutreten.
Dennoch ist Dialog ja sicherlich ein Gebot der Stunde. Es gibt Dialog mit anderen Religionen, vor allen Dingen mit dem Islam. Es gibt Dialog mit anderen Kirchen. Welche Fehler werden da bei diesen Dialogprozessen mit Islam, mit der evangelischen Kirche jetzt hier auf Deutschland bezogen gemacht?
Der Grundfehler ist der, meiner Ansicht nach, dass man hier nicht ehrlich ist. Man verschließt die Augen vor der Wirklichkeit und macht eine gute Miene zum bösen Spiel sozusagen. Im konkreten Fall des Islam, man führt den Dialog, aber man schaltet bestimmte Punkte aus von vornherein, die wichtig sind auch. Zum Beispiel, dass im Koran auch deutliche Stellen sind, die zu Gewalt aufrufen gegenüber den Nicht-Muslimen, dass Aussagen sind, die ganz diskriminierend sind gegenüber der Frau zum Beispiel, Praktiken im Scharia-Gesetz, die unwürdig sind gegenüber der Würde der Frau, dass man zum Beispiel im Scharia-Gesetz auch Mädchen, also Minderjährige, verheiratet und oft eine Zwangsverheiratung. Das sind nur ein paar Beispiele. Und diese Themen werden beim sogenannten interreligiösen Dialog mit dem Islam von vornherein ausgeklammert. Und ein Dialog ist es dann keiner. Dann ist es mehr ein Monolog. Und man kann nicht einen Dialog auf Unehrlichkeit aufbauen. Zum Beispiel bezüglich des Islam. Bezüglich des Protestantismus und der anderen christlichen Konfessionen ist es ähnlich. Man versucht dann, bestimmte Wahrheiten des Glaubens, die wichtig sind, nicht deutlich auszusprechen, nicht deutlich darzustellen. Und dafür im Gegenzug nimmt man Positionen von Irrtümern an, zum Beispiel des Protestantismus, und macht dann ein Papier, sogenannte Konsenspapiere, wo die Wahrheit zweideutig ausgedrückt ist. Und Zweideutigkeit stellt ja niemanden zufrieden letztlich. Und was nützen dann solche ökumenische Konsenspapiere, die dann niemanden zufriedenstellen und alles in Zweideutigkeit endet? Somit sind so ein Ökumenismus zum Scheitern verurteilt. Ein wahrer Ökumenismus oder ein wahrer Dialog mit anderen Religionen muss unbedingt auf Wahrheit, Liebe und absolute Ehrlichkeit aufgebaut sein.
Stichwort Ehrlichkeit. Da bin ich beim Thema Missbrauchsskandal. Das betrifft ja auch den Kern der Kirche, wo die Kirche große Schuld auf sich geladen hat. Wie sehen Sie dieses Phänomen des Missbrauchs innerhalb der Kirche? Wie konnte es so weit kommen?
Ja, wir haben ja eine gute Analyse bekommen vom ehemaligen Papst Benedikt XVI. und die ist ja bekannt. Und er hat dort eben das aufgezeigt, die Wurzel, eigentliche Wurzel, wie es so weit kommen konnte zu diesen Missbrauchsfällen seitens der Priester, nämlich der Relativismus in Moralfragen, überhaupt in der Wahrheit, der Sittlichkeit und dann in der Priesterausbildung, dass es oft ein geistlichen Leben gefehlt hat. Und das ist zunächst mal, das sind einige Punkte, wie wir sehen konnten, wie weit das gekommen ist. Auf der anderen Seite, natürlich, wir müssen sagen, dass selbst ein Fall von Missbrauch eines Minderjährigen oder einer anderen Person unzulässig ist und unerträglich ist.
Exzellenz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Kirche in Not.
Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung Weltkirche aktuell. Ich sprach mit Weihbischof Athanasius Schneider aus Kasachstan über die Glaubenskrise der Kirche im 21. Jahrhundert. Ich weiß, dass Weihbischof Schneider viele Freunde unter den Hörern von Radio Horeb hat. Deshalb möchte ich Sie auf die Homepage des Bischofs aufmerksam machen. Unter www.gloriadei.io finden Sie viele Artikel, Interviews und auch Videos des Weihbischofs aus Kasachstan. Ein Gebetbuch von ihm mit dem Titel »Dein Wille geschehe« ist bei Angelus Media erschienen und kostet 13 Euro. Nach der Musik wollen wir beim Thema Weltkirche bleiben und wir hören dann den Beitrag eines Zeugen aus Pakistan. Asif John Kokar ist Generalvikar der Diözese Rawalpindi in Pakistan und er berichtete bei einem Abend der Zeugen, den Kirche in Not im vergangenen Oktober in Berlin veranstaltet hat, aus erster Hand über die Lage der Christen in Pakistan. Mehr dazu gleich nach der Musik.
Good evening to all of you.
Guten Abend allerseits. Ich darf Sie herzlich von der Kirche Pakistans grüßen. Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, ich freue mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich danke Kirche in Not für die Einladung. Im Namen der pakistanischen Kirche danke ich Ihnen und berichte über diesen Teil der Welt. Ich komme aus einem mehrheitlich muslimischen Land, in dem mehr als 190 Millionen Menschen leben. Nur 2% der Einwohner sind Christen. Sie fragen sich sicherlich, was die Kirche angesichts einer solch kleinen Zahl macht. Sie fragen sich vielleicht auch, ob wir es schaffen, andere Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern. Konversion ist in Pakistan jedoch ein Tabu, wie in anderen islamischen Ländern auch.
I must say that the conversion is a taboo in Pakistan like in any other Muslim country.
Pakistan ist nach Indonesien das zweitgrößte islamische Land der Welt. 96% sind Muslime, davon 80% Sunniten und 20% Schiiten.
80% are Sunnis and 20% Shias.
Die größten religiösen Minderheiten sind Christen und Hindus, die jeweils ungefähr 2% der Bevölkerung ausmachen. Daneben gibt es noch andere kleine religiöse Gruppen. Auch wenn sie das Recht haben, ihren Glauben zu praktizieren, werden sie doch zumeist als Bürger zweiter Klasse behandelt. Christen werden mit dem christlichen Westen identifiziert. Sie werden auf vielfache Weise unterdrückt. Es gibt viele diskriminierende Gesetze, wie zum Beispiel das Blasphemiegesetz, erzwungene Konversionen zum Islam, Diskriminierung seitens staatlicher Stellen, bei der Bildung und der Gesundheitsfürsorge.
Forced conversion, discrimination in government offices, educational institutions and healthcare.
Falsche Anklagen wegen Blasphemie gegen Christen sind zu einer gängigen Praxis geworden. Asia Bibi ist ein Beispiel, das eine solche Gewalt am eigenen Leib erfahren hat. Die unschuldigen Opfer der zumeist ungerechtfertigten Anschuldigungen werden oft ohne Beweise verurteilt. Kommen wir nun zu dem, was die Kirche in Pakistan ausmacht. Mehr als andere zu einer Konversion zu bringen, sind wir überzeugt, dass ein Zeugnis der Liebe Christi der Kirche hilft, in Frieden und im Dienst mit anderen zu leben, ohne Unterschied der Kultur oder Hautfarbe. Das ist genau das, was wir machen und was unsere Mission in Pakistan ist. Wir sind nicht da, um Menschen zu konvertieren, sondern um den Auftrag Christi weiterzugeben durch unser Leben und das Annehmen anderer Menschen als Mitglieder einer großen Familie. Das Wort Gottes gibt uns Kraft und Mut, vor allem aber Hoffnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mut und diese Hoffnung ein Beitrag sind, den wir als Christen in der Nachfolge Christi leisten sollen. Jesus selbst sagt uns, dass wir keine Angst haben sollen, seine Botschaft weiterzugeben. Es sind diese Worte der Hoffnung und Zusicherung, die mich motivieren, als Priester der Kirche zu dienen. Egal wie schwierig die Situation auch ist, seine ermutigenden Worte sind die Quelle der Stärke für mich. Und sie bewegen mich, sein Reich zu verkünden. Mein Auftrag in Pakistan ist nicht, einer großen Mehrheit die Wahrheiten der katholischen Kirche weiterzugeben, sondern über menschliche Werte in einer menschlichen Sprache zu sprechen. Ich stamme aus einer katholischen Familie mit einem sehr starken traditionellen Hintergrund. Ich bin in einer muslimisch geprägten Umwelt aufgewachsen und hatte viele muslimische Freunde. Ich habe auch an einer muslimischen Schule gelernt. Häufig habe ich religiöse Konversionen erlebt und auch mir wurde die Konversion zum Islam nahegelegt. Es war also sehr herausfordernd für mich, meinen christlichen Glauben zu leben. Aber durch meine gute Ausbildung im christlichen Glauben war das möglich. Viele Christen erleben Ähnliches und werden diskriminiert. Es ist schwer, mit dieser Situation umzugehen. Aber ich habe die Kraft von Jesu Wort erlebt. Habt keine Angst. Kirche in Not hilft auf vielfältige Weise, das religiöse Leben in den Gemeinden aufrechtzuerhalten. Viele Schulen, Kirchen, Waisenhäuser, Gästehäuser, Seminare und andere Institutionen werden von Kirche in Not unterstützt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind Extremismus und Terrorismus in Pakistan gewachsen. Viele Menschen wurden getötet und einige extremistische Gruppen haben sogar Kirchen angegriffen. Auch ich habe bereits einmal eine brutale Erfahrung gemacht, die mich aber in meinem Glauben gestärkt hat. Ich erinnere mich an einen Tag. Es war der 15. März 2015. Zwei Kirchen wurden brutal angegriffen, als Selbstmordattentäter sie während des Sonntagsgottesdienstes erstürmen wollten. Zwei Bomben haben mindestens 14 Menschen in der Nähe der Kirchen in einem christlichen Viertel getötet. Mehr als 70 wurden bei den Explosionen verletzt. Das Ziel waren Gläubige, die einen Sonntagsgottesdienst besuchten. Ich war Augenzeuge dieses Anschlags und habe das Leid der Betroffenen erlebt. Auch ein Junge, der als freiwilliger Sicherheitsmitarbeiter an der Tür einer der Kirchen stand, ist ebenfalls getötet worden. Ich habe gesehen, wie man seine verstreuten Leichenteile eingesammelt hat. Seine Mutter kam zu mir und weinte bitterlich. Ich versuchte, sie zu trösten. Mit zittriger Stimme sagte sie: Herr Pfarrer, die Menschen in der Kirche sind sicher. Mein Sohn hat sein Leben geopfert, um das Leben anderer zu schützen. Mein Sohn wird für immer leben, weil meine Hoffnung bei Gott ist. Das nennt man Glaube. Das ist wahrhaft Hoffnung. Glaube und Hoffnung, die für andere geopfert wurde. Seitdem ist die Alarmstufe hoch. Regierung und andere staatliche Stellen haben alle Kirchen, Missionsschulen, Seminare und andere christliche Institutionen gebeten, alles zu tun, um ihre Einrichtungen zu schützen. Unter diesen Umständen hilft Kirche in Not vielen Pfarreien, Kirchen, Schulen und Seminaren, um die Sicherheit zu verbessern. Jetzt finden alle Gottesdienste unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Extremismus und Terrorismus sind auch zentrale Faktoren für die wirtschaftliche Krise in Pakistan, die alle Menschen betrifft. Viele kämpfen darum, ihr tägliches Brot zu verdienen. Viele leben unterhalb der Armutsgrenze, auch die meisten Christen. Wie so viele andere sind auch Christen wegen der prekären Lage vom Land in die großen Städte gezogen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Viele von ihnen leben in Elendsvierteln. Sie gehören zu den ärmsten Schichten der Gesellschaft. Die Männer sind häufig Taglöhner mit geringem Einkommen. Die Frauen und Mädchen sind zu Hause. Die Mehrheit der Christen der unteren Mittelschicht lebt zumeist in Städten. Ein anderer Teil lebt in Slums und ist bei muslimischen Betrieben beschäftigt. Wir als Kirche bringen ihnen ein christliches Bewusstsein bei, damit sie akzeptieren, dass sie eine Minderheit sind und mit der Mehrheit in Frieden und Harmonie leben können.
That they should strive to live with the majority community in peace and harmony.
Bildung ist wichtig. Daher wird sie von der Kirche im ganzen Land gefördert. Unter den Christen ist die Analphabetenrate hoch. Die Kirche verfügt über viele Bildungseinrichtungen, wo unsere christlichen Kinder unterrichtet werden. Es gibt auch medizinische Versorgung und andere Entwicklungsprojekte, die von Kirche in Not unterstützt werden. Um die verschiedenen pastoralen Projekte der Kirche aufrechtzuerhalten, müssen wir im Ausland um finanzielle Unterstützung bitten. Die Regierung hilft der Kirche nicht. Deshalb bitten die Bischöfe des Landes verschiedene Hilfsorganisationen, um die Arbeit der Kirche zu sichern. Kirche in Not spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Hilfswerk unterstützt die junge und verfolgte Kirche in Pakistan. Es gibt viele Projekte, die von Kirche in Not unterstützt werden. Heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, wie dankbar wir für Ihre großzügige finanzielle Hilfe sind. Die Kirche in Pakistan dankt Ihnen für Ihre Liebe, Fürsorge und für die Hilfe, die Sie uns geben. Wir hoffen, dass Sie uns auch weiterhin durch die Arbeit von Kirche in Not unterstützen. Möge Gott Sie alle segnen.
May God bless you all.
Danke.
Asif John Kokar, Generalvikar der Diözese Rawalpindi in Pakistan, war das gerade mit seinem Zeugnis auf dem Abend der Zeugen, den Kirche in Not im vergangenen Oktober in Berlin veranstaltet hat. Weitere Informationen zum Thema Christenverfolgung finden Sie auf den Seiten des Hilfswerks unter www.kircheinnot.de. Ja, liebe Hörer, bleibt mir noch, Ihnen ein frohes und gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Alles Gute in 2020 und Ade, bis nächste Woche bei Weltkirche aktuell. Ihr Volker Niggewöhner.